Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie wissen, dass wenn Sie Ihre Einkommensteuerrechnung mit einem Computer machen, und Sie tippen und tippen und tippen, und dann kontrollieren Sie im Kopf, und das Resultat falsch ist, also Hirn verbrannt. Sie wissen, was da geschehen ist, die Batterie war entladen. Nun, gestern Abend war meine Batterie ein bisschen entladen, und ich habe eine falsche Kalkulation gemacht. Ich habe die 7 vollen Jahre vergessen mitzuberechnen zum Alter von Josef. Also, was ich sagte gestern Abend, plus 7, neue Batterie, und dann ist die Sache gut. Das ist vorneweg. Nun, wir sind zu der Stelle gekommen, gestern Abend. Ich habe ein halbes Kapitel mehr tun müssen, weil ich einen Abend weniger habe, als ich kalkuliert hatte. Wiederum, zwar diesmal die Batterie, die nicht kaputt war. Wir sind bei 44, Kapitel, Vers 18. 1. Mose 44, 18. Wir sind zu der Stelle gekommen, wo Benjamin gefangen genommen wird von Josefs Hausdiener, weil er den Becher seines Herrn oben in seinem Sack gefunden hat. Und da kommen sie alle zurück, sehr, sehr geknickt, und Josef ist noch da, und sie sagen, wir sind deine Sklaven für immer. Oh nein, sagt Josef ganz kühl, ihr habt nichts getan, es ist nur der Benjamin, der hat's getan. Er ist mein Sklave. Ihr könnt in Frieden nach Haus gehen. Bin sehr großzügig, bin sehr gerecht. Benjamin hat's getan. Und ihr könnt gehen. Natürlich, der Judah ist Bürger geworden für seinen Bruder Benjamin. Und jetzt kommt seine Rede zu Josef auf den Knien, auf dem Angesicht vor Josef, über diese Geschichte des vermeintlich gestohlenen Bechers. Die Rede ist ergreifend. Lesen Sie mit mir diese ergreifende Geschichte. Josef, sehr, sehr strenger Miene, alle Brüder auf dem Angesicht vor ihm, sie betteln um ihr Leben, denn sie haben von Pharaos Tisch das Besteck mitgenommen. Ich war sehr schlecht, wenn man das in Hotels tut, und noch schlechter, wenn man bei Josef tut. Da trat Judah zu Josef heran und sprach, mit Verlaub, o Herr, lass doch deinen Knecht ein Wort reden vor deinen Ohren, und dein Zorn entbrenne nicht über deinen Knecht, denn du bist wie der Pharao. Mein Herr hat seine Knechte gefragt, habt ihr noch einen Vater oder einen Bruder? Und da antworteten wir meinem Herrn, wir haben noch unseren alten Vater, und wir haben einen Knaben, der ihm im Alter geboren wurde. Sein Bruder ist tot, und da steht der tote Bruder vor ihm, und er weiß es nicht. Sein Bruder ist tot. Können Sie sich denken, wie Josef auf das reagierte? Hier ist dieser arme Mann mit dem Zitteranfall. Und die armen Brüder, alle mit Zitteranfällen. Sein Bruder ist tot. Und so ist er allein von seiner Mutter übrig geblieben. Und der Vater, Herr Benjamin, hat ihn lieb. Und du sprachst du zu deinen Knechten, bring ihn, den jüngsten Bruder, herab zu mir, dass ich ihn zu Gesicht bekomme. Wir aber antworteten meinem Herrn, der Knabe kann seinen Vater nicht verlassen. Wenn er seinen Vater verließe, so würde dieser sterben. Und da sprachst du zu deinen Knechten, wenn euer jüngster Bruder nicht mit euch herabkommt, so dürft ihr mir nicht mehr unter die Augen treten. Sie müssen bedenken, das geschah alles durch Dolmetscher. Jeder Satz wurde übersetzt. Es ging eine sehr lange Zeit, diese peinliche Situation. Als wir nun zu deinem Knecht, meinem Vater, hinaufkamen, taten wir ihm die Worte meines Herrn kund. Man sieht die orientalische Höflichkeit, nicht wahr? Dein Knecht, mein Vater und wir, Benjamin, dein Knecht, nicht wahr? Und so geht das zu. Ehrfurcht hatten sie. Man könnte ein bisschen von denen abschneiden heute, wenn man miteinander umgeht, nicht wahr? Ein bisschen davon einander abschneiden. Das wäre von dem abschneiden. Ja, wir sprachen zu meinem Vater, wir sprachen, wir können nicht hinabziehen, 25. Danach sprach unser Vater, zieht wieder hin und kauft uns ein wenig Speise. Wir aber sprachen, wir können nicht hinabziehen. Nur wenn unser jüngster Bruder bei uns ist, ziehen wir hinab. Denn wir dürfen dem Mann nicht unter die Augen treten, wenn unser jüngster Bruder nicht bei uns ist. Da sprach dein Knecht, mein Vater, zu uns, ihr wisst ja selbst, dass mir mein Weib nur zwei Söhne geboren hat. Der eine ist von mir gegangen, so dass ich sagen, dass er sich mir sagen musste, er ist zerrissen worden, und der Zerrissene steht vor denen. Ich habe ihn bis heute nicht wieder gesehen, und der bis heute nicht wiedergesehene steht vor ihm, und er ahnt es nicht. Der eine ist von mir, er ist zerrissen worden. Nehmt ihr nun diesen auf von mir, es stößt ihm ein Unfall zu, so bringt ihr meine grauen Haare mit Jammer ins Totenreich hinunter. Und nun, wenn ich zu deinem Knecht, meinem Vater, heimkäme, und der Knabe wäre nicht bei uns, an dem er doch mit ganzer Seele hängt, so stirbt er, wenn er sieht, dass der Knabe nicht mehr bei uns ist. Und so würden deine Knechte die grauen Haare deines Knechtes, unseres Vaters, mit Kummer ins Totenreich hinunterbringen. Denn dein Knecht, ich, ist für den Knaben Bürger geworden bei meinem Vater und hat gesprochen, wenn ich ihn dir nicht wiederbringe, so will ich mein Leben lang die Schuld tragen vor meinem Vater. Darum, o Herr, jetzt erlaube, dass ich, dein Knecht, an des Knaben statt hier bleibe, als Sklave meines Herrn, alle meine Lebtage. Der Knabe aber möge mit seinen Brüdern hinaufziehen, denn wie könnte ich zu meinem Vater hinaufziehen, wenn der Knabe nicht bei mir wäre? Ich möchte den Jammer nicht mit ansehen, der über meinen Vater kommen würde. Sehen Sie, was geschehen ist? Judah und die Brüder schlechthin, die bereit waren, erstens ihren Bruder Josef zu töten, dann haben sie ihn verkauft für 20 Lot Silber. Das ist erreicht worden, was Josef erzielt hatte. Hier stellt sich raus, dass der Bruder Judah im Namen aller anderen Brüder, denn sie lagen alle da auf ihren Angesichtern und flehten um ihres Lebens willen. Judah steht da und sagte, mein Herr, der Regent, du bist wie Pharao. Ich bleibe hier als Sklave mein Leben lang, verlasse Familie und Kinder, dass Benjamin zurückgehen kann zu seinem Vater. Ich könnte das Elend meines Vaters nicht ansehen. Und er war derjenige, als er das Elend seines Vaters sah, als Josef nicht zurückkam von seiner Reise nach Dothan, er tröstete ihn kaltblütig und wie ein Pharisäer über den Tod seines Sohnes. Und er sagt, jetzt könnte ich das nicht ansehen. Ich bleibe lieber hier als Sklave für meinen Bruder Benjamin, nimm mich, o Herr, bitte, als Sklave an meines Bruders statt. Sehen Sie, da haben Sie die völlige Metanoia. Da haben Sie die völlige Umkehr. Seine Psychologie am Anfang war ich. Und jetzt ist eine Psychologie, lass den Buben bitte zurückgehen für seinen Vater und für sein eigenes Leben. Hier ist die Einstellung nicht ich, sondern der andere. Früher war es der andere, nicht wahr? Ich nehme aber zuerst. Die völlige Umkehr ist gekommen durch das Leid. Und Josef war der Schulmeister, der das tat. Und was der Schulmeister, der Herr Jesus, durch sein Gesetz tun will an uns, ist die gleiche Art von Metanoia bei jedem Kind Gottes bewerkstelligen. Das ist sein Ziel. Und er tut es meist durch Leid. Er tat es mit diesen Brüdern, durch Angst, Not und Leid in der Seele. Der Teufel ist der Bösewicht, der probiert, das zu tun, um die Menschen zu quälen. Und Josef ließ das zu und benutzte es nicht, um die Menschen zu quälen, sondern um die Menschen zu neuen Kreaturen zu machen, dass sie eine neue Gesinnung bekommen. Und da sehen Sie in diesem Judah eine völlig neue Gesinnung. Früher das Leid seines Vaters angucken, kaltblütig, macht ihm nichts. Zu sagen, das Blut, ja, ja, das ist Josefs Blut. Nichts, der alte Mann zerriss seine Kleider und sagt, meine grauen Haare werden mit Kummer in das Grab hinabkommen. Jetzt sagt er, ich kann sowas nicht sehen, ich bleibe lieber da als Sklave für meinen Bruder, statt dass ich meinen Bruder in die Sklaverei versende. Sehen Sie, was er getan hat. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass als Josef in dem Augenblick diese Umkehr, dieses Metanoia, diesen Gesinnungswechsel sah, Josef stellte sich nicht mehr fremd, sondern wurde ihnen offenbar. Und Jesus bleibt uns fremd, solange die Gesinnung, ursprüngliche Gesinnung dieser Brüder war. Und er offenbart sich für was er ist, was er vorhatte, was er getan hat, wenn er sieht, dass wir fähig sind, seine Offenbarung entgegenzunehmen. Wenn man das Wort am Wort Gottes dient, und ich diene in der Wissenschaft und auch in der Gemeinde am Wort Gottes, wenn man das Wort Gottes sieht, frage ich mich sehr oft, warum die Leute, wenn man das Evangelium so klar macht, die Offenbarung des Herrn Jesus nicht begreifen können. Und man versucht es mit Argumenten zu tun. Und man muss gute Argumente bringen. Das versuche ich zu tun. Aber das allein tut's nicht. Dürfen Sie nie von mir sagen, ich hoffe, die Leute ins Reich Gottes hinein zu argumentieren. Das kann man nicht. Das kann man nicht. Man kann die Argumente klar machen. Das kann man tun. Aber es sei denn, dass der Gegenüber eine richtige Gesinnung hat und die Argumente von Christus entgegennehmen, bleibt ihnen Christus fremd. Sie können argumentieren, wie die lieben Engländer sagen, bis die Kühe nach Hause kommen. Und es hat absolut keine Wirkung. Bis die Gesinnung durch die Härte des Lebens sehr oft, durch Leid und Not, anders gemacht wird. Jetzt kommt es. Josef hat sein Ziel erreicht und jetzt offenbart Josef sich, wie er ist. Viele haben eine ganz falsche Vorstellung von Christus. Jetzt offenbart sich Josef, Beispiel von Christus, wie er ist. Jetzt hören Sie zu. Ah, es ist ein wunderbares. Machen Sie sich bequem jetzt. Sie dürfen nicht abgelenkt werden. Es ist ein Genuss dies. Dies ist das reine Wort Gottes. Ich bin froh, dass ich keinen Vortragsabend halten muss. Ich muss nur das Wort Gottes lesen. Das genügt. Das ist es. Sind Sie bereit? Gut. Da konnte sich Josef nicht länger halten vor allen. Das war Josef. Das war ihm zu viel. Jetzt konnte er sich offenbaren. Er konnte sich nicht mehr länger halten vor allen, die um ihn herstanden, die Ägypter und alles. Und er rief, lasst jedermann von mir hinausgehen. wenn Josef sich seinen Brüdern offenbart, schickt er alle Fremden weg. Das ist das Erste. Jetzt geschieht eine heilige Transaktion. Ich hab's nicht gern, wenn Fernseh gefilmt wird, wie die Leute nach vorne kommen, sich Jesus übergeben. Das ist so heilig. Ich hab's nicht gern. Alle Ägypter weg! Das ist eine Begegnung zwischen einem Menschen und seinem Gott. Eine Begegnung zwischen Josef und seinen verlorenen Brüdern. Ich hab's nicht gern. Ich hab eine Scheu davon, dass Leute das zu einem Schauspiel machen. Ich habe eine heilige Scheu davon. Mich ekelt's an. Es tut mir sehr leid. Denn die Tiefe, die Heiligung der Stunde, geht verloren, wenn man das tut. Man entweiht die Heimlichkeiten der Liebe. Es ist richtig, dass ich meine Frau lieb habe. Aber wissen Sie, das ist nicht für alle Augen. Verstehen Sie mich? So ist es hier. Jetzt lede man von mir hinausgehen. So war niemand sonst bei Josef, als er sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Und Josef weinte, der strenge Regent von Ägypten. Er weinte laut, dass die Ägypter hörten, die vor der Tür standen, die draußen waren. Die Ägypter hörten es. Und man im Haus des Pharao davon vernahm, Josef, der strenge Regent des Landes, weint über seine Brüder. Stellen Sie sich das vor. Er weint über seine Brüder. Jemand hat gesagt, ich glaube es war Spurgeon, der größte Vers in der Bibel ist da, wo Jesus, Gottes Sohn, weinte. Als er wusste, dass Lazarus tot war. Er weinte. Jesus und Josef. Ein Herz von Gold, äußerlich streng, aber innerlich so. Er weinte laut. Josef sprach zu seinen Brüdern, ich bin Josef. Lebt mein Vater noch? Er konnte sich kaum halten, um seinen geliebten alten Vater, schwach wie er war, wiederzusehen. Aber seine Brüder konnten ihm nicht antworten. So erschraken sie vor ihm. Wenn er Josef ist und Regent des Landes ist, und wir haben ihn zuerst ermorden wollen, und dann als Ersatzmord haben wir ihn nach Ägypten verkauft. Was wird er uns tun? Er ist der Regent des Landes. Wissen Sie, dass der Jesus, den wir mit unseren Sünden, ich mit meinen Sünden getötet habe, wenn ich vor ihm stehe, könnte ich das Gleiche denken, wie diese Brüder. Was wird da geschehen? Da sprach Josef zu seinen Brüdern, die erschrocken vor ihm standen, da sprach er, tretet doch zu mir heran. Und sie traten wie Roboter zu ihm heran. Sie traten herzu, sie gehorchten, nicht wahr? So waren sie, gehorchten. Sie traten herzu. Da sprach Josef, ich bin Josef. Hört er nicht? Versteht er nicht? Ich bin Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Oh, das wussten sie, dass sie das getan hatten. Diese Sünde schwelte in ihre Seelen all diese Jahre. Doch nun grämt euch nicht und lasst es euch nicht leid sein, dass ihr mich hierher verkauft habt. Er verniedlichte ihre Sünde nicht. Aber er sagt, grämt euch nicht, dass ihr diese Sünde getan habt, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn um viele am Leben zu erhalten, hat mich Gott vor euch hergesandt. Gott hat all dieses Leid erlaubt, nicht nur mich zu retten, sondern euch zu retten. seht in dieser schrecklichen Sünde, die ihr getan habt, die Güte Gottes und dankt ihm dafür. Wenn man das sieht im Leid, auch im Leiden Christi, sieht man, dass Gott Christus gesandt hat vor uns her, um uns den Preis für die Sünde zu bezahlen, so dass wer der Sünde sollt, welche der Tod ist, nicht bezahlen müssen. Er hat mich hergeschickt, so dass ihr nicht sterben müsst. 2 Jahre ist es nun schon die Hungersnot im Lande, und noch 5 Jahre lang wird kein Pflügen noch Ernten sein. Darum hat mich Gott, noch einmal gesagt, vor euch hergesandt, um euch Nachkommenschaft zu sichern und von euch viele zu retten und am Leben zu erhalten. So habt ihr, nicht ihr, mich hierher gesandt, sondern Gott. Er hat mich, dem Pharao, zum Vater gesetzt und zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. Nun eins und zieht hinauf zum Herrn über ganz Ägypten gemacht. Kommt herab zu mir und säume nicht. Da finden Sie absolut keine Bitterkeit in seinem Herzen, seinen Brüdern gegenüber. Die Brüder haben es getan und meinten es böse, und sie sind deshalb wie Benjamin. Er war der Erste. Auch Benjamin weinte an seinem Haus, und er küsste alle seine Brüder und weinte, indem er sie umarmte. Danach redeten seine Brüder mit ihm. Ist das nicht schön? Erst als die Versöhnung vollstreckt war, nachdem die Gesinnungsänderung geschehen war und Josef ihnen sein Herz gezeigt hat, vorhin waren sie so erstarrt und erschrocken, sie konnten kein Wort sagen. Aber als sie seine Liebe sahen, in seiner Offenbarung, dass er absolut ihnen keine Sünde nachtrug, dann konnten sie mit ihm reden. Ich habe einmal mit einem jungen Arzt reden müssen, und er hatte sich dem Herrn nicht ausgeliefert. Und ich habe ihm den Weg klar gemacht, und er wohnte bei uns. Und ich sagte zu ihm, als es klar war, was Jesus für ihn getan hatte, ich sagte, ja, haben Sie denn niemals zu dem Heiland gebetet? Und er sagte, nein. Ich sagte, ja, ist er wirklich Ihr Heiland? Er sagt, ja, ich will ihm mein Herz hingeben. Und dann sagte er, also gut, dann gehen wir auf die Knie und beten. Er ging auf die Knie und betete, und ich habe gebetet, und dann war die tödliche Stille. Er konnte es nicht. Es blieb alles stecken. Da habe ich nochmal mit ihm geredet, ich übe keinen Druck aus in diesen Dingen. Aber ich wusste, was das für ein Kampf ist. Und erst, als wir tüchtig miteinander gebetet hatten, ich zeigte den Liebhabern keinen Druck ausüben. Auf einmal kam die Flut raus. Und da war die Transaktion geschehen. Und so ist es hier mit Josef. Als sie sahen, dass Josef über sie weinte und umarmte und küsste und der strenge Regent ein Herz von Gold hatte, auf einmal wich der stumme Geist und wurde fast lieb, im lieben Sinne des Wortes, geschwätzig, hatten sie keine Mühe mit dem Gebet mehr. Ich finde das sehr richtig, dass wir das tun, wenn wir zusammen beten. Es sind sehr viele Väter in der Familie, die nie mit ihren Kindern beten können. Es sind auch Mütter, die mit dem Mann nicht beten können. Und auch umgekehrt, Kinder, die mit den Eltern nicht beten können. Ihr lieben Leute, wenn die Gesinnungsänderung geschehen ist, wie bei diesen Brüdern, so gründlich, erst dann kann man wirklich vor Freuden weinen
Und dann auf einmal geht die Flut der Dankbarkeit im Gebet heraus über den Mund und der stumme Geist weich. Ist es nicht so? Finden Sie es nicht? Probieren Sie es aus. Das ist ein entscheidender Punkt in dem Leben von jedem Jünger, jedem Jünger Jesu. Jetzt müssen wir weiterlesen. Danach redeten seine Brüder mit ihm. Die Kunde davon kam auch in das Haus des Pharao. Und es hieß, Josefs Brüder sind gekommen. Das gefiel dem Pharao und seinen Dienern wohl. Nun, der Pharao muss ein verständiger Mann gewesen sein, denn er und seine Diener haben alles zusammen gemacht, Josef gegenüber. Josef war der Hebräer. Und als der Pharao den Josef gesehen hatte, dass etwas tat, was ihm gefiel, waren seine Diener, Pharao und seine Diener, immer einig über Josef. Sehr schön, das zu merken, dass ein guter Ton war am Hof. Ich wünschte, es wäre so in manchen Firmen. Ich war Mannschaftenchef, aber hier war es so. Ja, die sind gekommen, das gefiel dem Pharao und seinen Dienern wohl. Und der Pharao gab Josef Weisung zu seinen Brüdern, zu sagen, tut also, beladet eure Tiere und zieht heim ins Land Kanaan. Dann nehmt euren Vater und eure Familien und kommt zu mir. Und ich will euch das Beste geben, was das Land Ägypten bietet, dass ihr das Fett des Landes essen sollt. Sehen Sie, Josef stand sehr gut mit Pharao. Und deshalb stand alles, was mit Pharao gut stand, auch mit Josef. Und alles, was mit Josef gut stand, stand es mit Ihnen gut im Lande, wenn Sie mich verstehen. Haben Sie oben gelesen? Ich habe geguckt, zu sehen, ob die Augen aufpassen, dass Josef seinem Vater sagen sollte, alle seine Ehren im Ägypten. Erzählt eurem Vater, meinem Vater, von all meinen Ehren in Ägypten und von all dem, was ihr gesehen habt. Denn Sie müssen bedenken, dass Jesus große Ehren haben wird in dieser Welt. Er ist Jesus, er ist das Erbe von uns und wir sind Erben Gottes, Hausgenossen Gottes sind wir. Nun, das, was hier gelehrt wird, ist, dass wenn Jesus kommt, wird er König sein. Er wird sein Reich hier auf Erden aufrichten. Und seine Kinder werden mit ihm regieren. Nun sagt Josef, geh zurück zu meinem Vater und sagt ihm, in was für ein Erbteil er hineinkommt, denn ich bin der Regent des Landes. Jesus wird der Regent sein von dieser Erde, wenn er das aufrichtet, was er am Anfang der Schöpfung gemacht hat, nämlich im Paradies auf Erden. Wenn die Folgen des Sündenfalles durch den Sühnungstod Jesu weggetan sein wird und die Wirkung des Kreuzes mit der Versöhnung von Sünden gekommen ist, dann wird der Fluch des Sündenfalls von dieser Erde weggehen. Und dann wird Jesus Regent sein auf Erden. Aber um Regent zu sein auf Erden, muss man Leute haben, die die Ämter in dieser Regentschaft ausüben. Sie werden sehen gleich, wenn ich es lese, und muss ich jetzt sagen, weil es gerade jetzt hineinpasst. Pharao hat gesagt, hier zu Lande sind sehr viele Ämter leer. Und da sagt er, wenn du unter deinen Brüdern zu Josef Leute findest, die fähig sind, in der Regentschaft Josefs mitzuwirken, dann setz sie ein, wo sie fähig sind, Viehzucht oder was es ist. Und dann werden wir Ägypten blühen lassen, weil Ägypten beherrscht wird von Leuten, die mit Josef, der Regent ist, in einer Gesinnung leben, und das Land wird auch durch diese schreckliche Hungersnot hindurchkommen, und wir werden Überfluss haben, und es wird ein Paradies sein. Und das ist alles in diesem Kapitel enthalten. Aber bedenken Sie, liebe Freunde, dass Jesus nicht mehr der arme, verlassene Mann am Kreuz ist. Er wird das alles und immer bleiben, denn in der Ewigkeit trägt er die Merkmale der Nägel in den Füßen und Händen und die Wunde an seiner Seite. Aber er ist Erbe von allen Dingen, und in ihm wohnen alle Schätze der Weisheit, die es überhaupt in der ganzen Schöpfung gibt. Ihm gehören alle Mächte, alle Engel, alle Fürstentümer und Gewalten werden seinen Namen bekennen, dass weil er die Leiden des Todes erfolgreich erlitten hat, um die Welt zu erlösen, dass er der erste Name ist vor allen. Jesus ist nicht nur der schönste unter 10.000. Jesus ist der herrlichste. Und als Regent wird er herrschen in Herrlichkeit und Gerechtigkeit in einem Paradies auf Erden. Ich glaube an das kommende, buchstäbliche Reich Gottes, wo Jesus zurückkommt, um sein Erbteil einzunehmen. Nun, wenn er das tut, muss er Leute haben, die seine Ämter ausführen und bekleiden. Aber er muss Leute haben, die seine Gesinnung haben. Und Sie sehen jetzt die Gesinnung Josefs. Er konnte streng sein und gerecht. Aber darunter waren Hände von Gold. Und was er gearbeitet hat, durch all diese Begegnungen mit seinen Brüdern, war die Brüder zu der gleichen Gesinnung zu bringen. Und jetzt, wo er die ersten Früchte dieser Arbeit gesehen hat, holt er seine Brüder, damit sie im besten Teile des Landes in der Regentschaft teilnehmen. Und wir sind Fürsten, Priester und Könige Gottes, potenziell in dem Willen Gottes. Aber wir müssen eine Schulung haben für dieses Amt. Und Josefs Schulung gibt uns da Auskunft, wie Gott es tut. Er tut es heimlich. Die Welt merkt es gar nicht. Die Welt sieht nur das Elend. Aber Jesus sieht das Elend, verursacht durch den Bösen, durch die Sünde. Durch seine Güte lässt er den Bösen zuschanden werden, indem er Herrlichkeit draus schafft, wie genau beim Kreuz. Das ist der Sinn. Und wir sind Kandidaten für das Reich Gottes in der erneuerten Erde. Denken Sie, was das bedeutet, Hausgenossen des Regenten zu sein. Wir sind schon jetzt im Herzen durch den Herrn Jesus Christus, aber er erzieht uns zur Jüngerschaft durch diese Methoden. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter und gucken, was Pharao sagt. Pharao gab ihm Weisung, Vers 18. Dann nehmt euren alten Vater und eure Familien und kommt zu mir. Und ich will euch das Beste geben, was das Land Ägypten bietet, dass ihr das Fett des Landes essen sollt. Auch ließ ich ihnen sagen, dies ist so ein Postskriptum, tut also, nehmt euch aus Ägypten Wagen für eure Kinder und Frauen und bringt euren Vater hierher. Und lasst euch euren Hausrat drüben nicht reuen, denn das Beste, was das ganze Land Ägypten bietet, soll euer sein. Sie sollten Erben sein in dieser Regentschaft. Und das sollten wir auch sein. Die Söhne Israels taten so. Josef gab ihnen Wagen nach dem Befehl des Pharao und auch gab ihnen Zehrung auf den Weg und einem jeden schenkte er ein Feierkleid. Feierkleid, wenn man sich zu Jesus bekennt, das ist Gegenstand für ein Feierkleid. Deshalb wird es als das Hochzeitsmahl gekennzeichnet. Er gab einem jeden ein Feierkleid, aber Benjamin gab er fünf. Wenn er fünf auf einmal anziehen könnte, wäre ein bisschen schwer, nicht wahr? Aber Benjamin schenkt er 300 Lot Silber. Die Brüder haben ihn verkauft für 20 Lot Silber, nicht wahr? Er gibt ihnen 300 Lot Silber und fünf Feierkleider. Ebenso sandte er seinem Vater 10 Esel mit Gut aus Ägypten beladen und 10 Eselinnen mit Korn, Brot und andere Speise für seinen Vater auf den Weg. Also Überfluss in einem Land der Hungersnot. Ist das nicht schön? Ein Bild von Metanoia. Da auf einmal ist Überfluss in einem Land, wo Hungersnot ist. So sind wir Leute, die an einem Fest sitzen, mitten unter den Armen. Die gesehen hätten, was ich gesehen habe heute. Arme, ausgehungerte Leute. Und mittendrin kann man Überfluss haben, wenn man die Freundschaft, die Lösung der Regentschaft hat. Der Regent, der uns nicht zu Tode verurteilt, sondern zum Leben verurteilt. Damit entließ er seine Brüder. Und sie zogen fort, und sein letztes Wort zu ihnen, wenn sie nicht gucken in die Bibel, was war sein letztes Wort zu ihnen? Zankt euch nicht unterwegs. Daran werden die Menschen erkennen, dass Gott mich gesandt hat, sagt Jesus, daran, dass ihr euch untereinander liebt habt. Zankt euch nicht auf dem Weg. Also das erste Gebot Josefs zu seinen Brüdern, die jetzt zurückziehen. Und das erste Gebot Christi an uns. Daran werden die Menschen erkennen, dass das Evangelium echt ist. Sonst leugnen wir das Evangelium. Ganz gleich, wie treu wir sind doktrinell, wenn wir das nicht tun, leugnen es alles. Ja, jetzt kommen wir langsam zu Ende dieser Geschichte hier. So zogen sie aus Ägypten hinauf. Sie kamen zu ihrem Vater Jakob ins Land Kanaan. Und sie erstatteten ihm Bericht und sie sprachen: Allererster, Josef ist noch am Leben. Ja, er ist Herr über das ganze Land Ägypten. Aber Jakobs Herz reagierte nicht. Es blieb kalt. Denn er glaubte ihnen nicht. Und der alte Mann hatte Grund, diesem Gesinde nicht zu glauben. Was haben sie ihn oft betrogen? Und wissen Sie, Leute glauben uns nicht, wenn wir denen irgendwie falsches Zeugnis geben. Und sie haben zu oft falsches Zeugnis gegeben. Wenn sie gesagt haben, Josef lebt, wie wäre diese Tröstung über seinen Tod damals? Und Jakob ließ sich nicht trösten. Sie haben ihn so schamlos betrogen, dass der arme Mann nicht glauben konnte, selbst nicht an das, was wahr war. Bedenken Sie, dass jedes Wort, das wir sagen, das nicht mit dem Evangelium reimt, vom Evangelium abträgt. Sein Herz blieb kalt. Denn er glaubte ihnen nicht. Da erzählten sie ihm alles, was Josef zu ihnen geredet hatte. Das hat auch keine Wirkung gehabt. Worte sind oft nicht das stärkste Mittel. Auch keine Wirkung. Aber als er, Jakob, die Wagen sah, die Josef gesandt hatte, so viel Geld hatten sie nicht mit, um solche Wagen zu kaufen, ägyptische Wagen. Als er sah die Wagen, die Josef gesandt hatte, um ihn hinaufzuführen, da lebte ihr Vater Jakob wieder auf. Er lebte richtig gehen auf. Und Israel sprach, genug. Mein Sohn Josef lebt noch. Ich will hin und ihn sehen, ehe ich sterbe. Jetzt geht's in diesem Kapitel los. Ich mache noch 10 Minuten da mit diesem Kapitel 46. Und Israel brach auf mit allem, was er hatte. Und als er nach Beersheba kam, brachte er dem Gott seines Vaters Isaak Opfer dar. Und da redete Gott in einer nächtlichen Erscheinung mit Israel und sprach, Jakob, Jakob, hier bin ich. Er sprach, ich bin Gott, der Gott deines Vaters. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen. Als der alte Mann, der sehr wankelmütig war, bis zur Grenze kam nach Beersheba, da hat er Halt gemacht und gesagt, es ist den Juden nicht erlaubt, nach Ägypten zu gehen. Das war immer das Sinnbild der Welt, nicht wahr? Das war immer das Bild. Und da machte er eine Pause und zögerte hinaufzugehen. Josef, ja, aber Ägypten, nein. Selbst Ägypten unter der Regentschaft des Bildes Christi. Er hat nicht genug durchdacht da. Und meinte, das sei das alte Ägypten. Da zögert er. Und Gott in seiner Gnade, weil er ein Patriarch war, und weil er im Grunde genommen schwach war, und nicht böse, schwach war, er schien ihm und sagte, fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzugehen, denn ich will dich dort zu einem großen Volke machen. Und ich selber ziehe mit dir hinab nach Ägypten. Nun, wenn Gott mit ihm zieht, ich selber, nicht sein Engel, sondern ich selber, sagt Gott, dann kann das nicht falsch sein. Und ich werde dich auch wieder heraufführen. Und Josef soll dir die Augen zudrücken. Bei deinem Tod wird dein geliebter Sohn die Augen zudrücken. Also gut, das war genug. Und da machte sich Jakob auf, von Beersheba, und die Söhne Jakobs hoben ihren Vater Jakob, ihre Kinder und ihre Frauen auf die Wagen, die der Pharao gesandt hatte, um ihn hinzuzuführen. Und sie nahmen ihre Herden und ihre Habe, die sie im Lande Kanaan erworben hatten, und so kamen sie nach Ägypten. Jakob und sein ganzes Geschlecht mit ihm, seine Söhne, seine Enkel, seine Töchter und seine Enkelinnen und sein ganzes Geschlecht brachte mit sie nach Ägypten. Nun, ich will diese Namen nicht alle lesen. Die können Sie zu Hause lesen, wenn Sie einschlafen wollen heute Abend, denn die Namen werden Sie nicht, ich will, dass Sie nicht das jetzt tun, denn die Zeit ist zu kostbar. Aber es ist wichtig, ich habe sie für mich gelesen, und tun Sie das für sich, und dann sind wir in Ordnung. Den Juda aber sandte er vor sich her zu Josef, damit dieser von seiner Ankunft nach Gosen Weisung gebe. Und als sie nun ins Land Gosen kamen, ließ doch Josef seinen Wagen anspannen, und er zog nach Gosen seinem Vater Israel entgegen. Und als er ihn sah, fiel er ihm um den Hals. Und er weinte lange an seinem Hals. Und dann sprach Israel zu Josef, jetzt will ich gern sterben. nachdem ich dein Angesicht geschaut und gesehen habe, dass du noch am Leben bist. Josef aber sprach zu seinen Brüdern und zu seinem Vaters Haus, ich will hingehen und es dem Pharao melden und zu ihm sprechen, meine Brüder und meines Vaters Haus, die im Lande Kanaan waren, sind zu mir gekommen. Die Männer sind Schafhirten, denn sie waren Viehzüchter. Und ihre Schafe und Rinder und alles, was sie besitzen, haben sie mitgebracht. Wenn euch nun der Pharao rufen lässt und fragt, was ist euer Gewerbe, so sagt, deine Knechte sind Viehzüchter gewesen von Jugend an bis jetzt, wie unsere Väter, damit ihr im Lande Gosen wohnen dürft. Alle Schafhirten sind aber den Ägyptern ein Gräuel. Sie sehen, dass diese Schwierigkeiten noch da blieb, aber dass Josef und seine Brüder den Platz bekamen in der Regentschaft Josefs und dass sie versorgt waren, dieses Reich zu bauen. Indem wir schließen, bedenken Sie das Wort von heute Abend in eine Nussschale. Alle Leiden, auch wenn sie Kind Gottes sind und auch wenn sie noch nicht Kind Gottes sind, sind dazu da und zugelassen von dem allmächtigen Gott, Jesus. Und dass er diese, obwohl die Leiden gekoppelt sind mit dem Sündenfall, dazu benutzt, ihnen ein ewiges, herrliches Amt in der Hausgemeinschaft Jesu, Erben Gottes und Miterben Christi. Wir sind Könige und Priester Gottes, potenziell, solange wir geduldig auf der Schulbank mit ihm sitzen. Und dann das, was er angefangen hat in uns, hat er versprochen zu vollführen. Und das ist uns umzuwandeln, etappenweise, in sein Ebenbild, dass wir fähig sind, die ewige Herrschaft mit ihm in seinem Reich anzutreten. Zuerst auf Erden und dann in der verwandelten Schöpfung. Vielen herzlichen Dank.